Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Desk Reject Folge, heute in der International Version. Mit dabei ist die Schätzfrage. wie hoch? Okay, jetzt wird's mystisch, passt auf. Also, man hat eine wunderbare Studie durchgeführt. Man hat alle bestehenden Studierenden gefragt, wart ihr schon im Auslandssemester in Österreich?
Ach so.
Und wie hoch war der Anteil derer, die tatsächlich schon im Auslandssemester waren?
Waren?
Und dann, wie viele werden am Ende im Auslandssemester gewesen sein?
Was?
Die Frage ist einfach also mystisch, weil du diesen
mystisch machst.
Stell dir vor,
der gesamte österreichische Studierenden-Buddy wird gefragt, wart ihr schon im Auslandssemester? Wie hoch ist der Anteil Lehrer, die tatsächlich schon im Auslandssemester waren?
Aus kurze Zwischenfrage, alle Universitäten, also nicht
österreichweit, nicht WU-spezifisch. Genau,
und okay.
Dann das nächste ist das Problem, das war wohl so weit, wie sie denken konnten. Und wie hoch schätzt man ist dann die Gesamtanzahl am Ende aller Absolvierenden?
Willst du eine Prozentanzahl haben?
Ja, bitte.
Und für welches Jahr?
2013, das neue soll ich
gut. Oh, ja, bist du fertig.
Vor der Pandemie.
Wir haben noch in Schilling bezahlt. Kommt, Leute, Schätzfrage.
Also 2020 hätte ich dir gut beantworten können.
Ich sag, also 40 und 60 von mir.
Ich sag 20 und 35.
Ich sag 30 und 60.
Wunderbar. Ja, herzlich und willkommen zu einer neuen Desk Reject Folge. Habe ich schon gesagt, heute in der International Folge.
Willkommen.
Herzlich willkommen. Willkommen. Wir freuen uns. Mit dabei sind
Sofal,
Alexander.
Wunderbar. Und Didi hat darüber geredet. Ich bin Philipp und ich manövriere euch durch diese etwas chaotische Folge, wie immer. Also, da freut ihr euch jetzt schon drauf, auf viele wunderbare Strukturen, kluge Fragen, Rückgriffe, rhetorisch. Einwandfrei wird das heute alles. Fangen wir an mit dem Star der Folge, Alexander.
Wie immer, mit dem Star des Podcasts.
Anruft aus Amerika. Alex, wo bist du denn?
Ich sitze gerade in meinem Zimmer in Boston und schaue in den Bildschirm rein, wie damals in den Pandemiezeiten.
Was machst du denn? Warum bist du denn in Boston?
Das hat gerade so den krassen, einfach so Ö3-Interview.
Ja, ein bisschen Cringe on. Brauchen wir doch. Komm, hau raus den Cringe.
Du lässt es dir auch aus der Nase ziehen. Alex ist in Harvard. Der Einzige, der es zu irgendwas geschafft hat. Er hat die WU hinter sich gelassen, das Drecksloch ist ausgestiegen, hat sich zusammengepuppt und ist der kleine Schmetterling in Harvard. Wie geht's dir dort?
Genau. Ich bin am Lab for Innovation Science at Harvard. Und da bin ich ein Research Fellow, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher, was ich bin. Und es ist ganz glorreich, weil ich habe einen Tisch und einen Bildschirm. Und da sitze ich und mache das, was ich zu Hause auch mache. Ab und zu rede ich mit ein paar Kollegen, wenn sie Zeit für mich haben. Was sie oft nicht haben, weil sie in Harvard sind und dementsprechend wichtigere Sachen zu tun haben, wie mit jemandem wie mir zu reden. Aber sie sind super nett und deswegen ab und zu nehmen sie sich Zeit für mich. Warum bin ich dort? Keine Ahnung. Es ist irgendwie, ich habe mir gedacht, das sollte man machen, ohne jetzt wirklich stark zu reflektieren. Und dann hat es lediglich 2 Jahre gedauert von Planung und Enttäuschungen und Stress und jetzt bin ich da.
2 Jahre ohne starke Reflexion. Ein kompletter Alex-Satz.
Davor war die Reflexion fehlend und während den 2 Jahren ist reflektiert worden und bin mir inzwischen sicher, dass es eine gute Idee war, aber zwischendurch war es eher so auf und ab, keine Ahnung.
2 Jahre auf Accumulating Sunk Costs.
Genau.
Von daher hättest du dir auch ein Zelt mitgebracht und im Vorgarten geparkt.
Das auf jeden Fall.
Wie kam es denn dazu? Hast du dir das Lab rausgesucht oder ist dir das angeboten worden?
Nee, also das ist ja eigentlich alles nicht optimal, also vor allem jetzt nach Reflexion alles nicht so optimal gelaufen, wie man es eigentlich machen könnte, wo ich halt auch Beispiele habe von Leuten, wie ich finde, die es besser machen wie ich. Und zwar der Originalplan, und da können wir mal dann noch mehr drüber reden, nachdem das Interviewsegment durch ist, war eigentlich nicht im Ausland zu sein, um im Ausland zu sein, also nicht irgendwie ins Ausland zu gehen, damit ich dann Harvard irgendwo am LinkedIn stehen habe, sondern ich wollte mir einen Forscher raussuchen, der in meinem Feld ziemlich gute Sachen macht, um dann bei dieser Person wirklich am Institut oder am Lehrstuhl ein paar Wochen, Monate zu verbringen, um an einem Forschungsprojekt zu arbeiten. Das ist nicht so aufgegangen. Und dann ist halt diese Version von diesem Lab gekommen. Ich weiß nicht, wie viele Labs das machen, aber das vom Lakhani an Harvard, da kann man sich eigentlich auch einfach bewerben drauf. Also das ist eine Online-Maske, da schreibt man rein, wer man ist etc. Dann hat man ein Interview und dann wird man entweder genommen oder nicht. Das Ganze läuft aber eher nach Empfehlung ab. Also mein Professor hat mich quasi dem Lakhani empfohlen und dieses Bewerbungsding war Formsache im Sinne von dieses Formular musste ausgefüllt werden und dann hatte ich halt so ein kleines Gespräch, aber es war im Grunde genommen so, dass der Lab-Chef gemeint hat, naja, weil mein Professor glaubt, das macht Sinn, dass ich da hinkomme, dann vertraut er der Expertise und das passt schon so. Und das ist so die Version, die ist auf jeden Fall besser wie kein Auslandsaufenthalt, aber auf jeden Fall auch nicht empfehlenswert, wenn man vorhat, einen Auslandsaufenthalt zu machen, finde ich.
Okay, dann direkt mal die Frage in die Runde. Didi, Sophie, habt ihr vor, eins zu machen?
Ja, also ich auf jeden Fall. Man muss sich dann doch die Highlights mitnehmen aus der ganzen Leidensgeschichte des PhDs. Und ich glaube, Research Stay gehört auf jeden Fall zu den Highlights dazu, auch wenn Alex die ganze Zeit drüber sich beschwert hat. Deswegen finde ich schön.
Ich leide halt intensiver.
und ich habe mich tatsächlich auch beworben, aber habe bisher noch keine Rückmeldung bekommen. Einfach, weil ich glaube, dass die Art, wie ich mich beworben habe, eben Alex ist über Empfehlung gegangen. Das ist natürlich noch mal besser. Philipp, du gehst ja auch gleich noch mal drauf ein, wie du dich beworben hast. Aber ich habe einfach Cold Calling gemacht und einfach mir eine Top-5-Liste an ProfessorInnen rausgesucht, die ich interessant finde, die ich viel zitiere, wo ich mehr lernen möchte, wo ich halt in Diskussionen mehr über ihre Forschung lernen möchte und die einfach mal angeschrieben. Ja, hat nicht so gut geklappt bisher.
Hast du denn Rückmeldungen erhalten? Also, nee, machen wir nicht oder einfach auf dem Stapel gelandet und versackert?
Also, eine Rückmeldung habe ich erhalten. Das war auch die Bewerbung, wo ich echt 3-4 Tage dran saß, um alles wirklich jeden Satz der E-Mail, die dann am Ende 3 Sätze hatte wahrscheinlich, wirklich perfekt zu schreiben. Und die Person hat ziemlich schnell, 3 Stunden später, glaube ich, ist schon hart, wenn man 4 Tage an der Mail arbeitet und 3 Stunden später kommt dann so ein Einzeiler. Ja, so ungefähr. Also nett.
E-Mail, who dis?
nett, dass abgesagt wurde und die anderen haben auch nicht abgesagt. Aber ich kann schon verstehen, ich meine, wenn man an sich selber denkt, dann würde man vielleicht auch nicht anders reagieren, wenn man super viele Anfragen bekommt.
Aber es war wirklich literally cold calling. Also du hast die Person nicht auf einer Konferenz schon mal gesprochen. Sie warten nicht bereits schon mal vorher im Austausch, sondern es war einfach, hey, I exist.
Ja.
Would you like to work with me?
Voll. Aber einfach, das habe ich dann auch im Nachhinein festgestellt, die Pandemie hat mich einfach davon abgehalten, 2 Jahre auf Konferenz zu gehen und Netzwerke zu schaffen. Also ich habe keine Netzwerke, die ich haben sollte, um in meinem vorletzten Jahr des PhDs dann halt aus den Netzwerken schöpfen zu können. Also das fehlt mir komplett.
Mhm. Ja.
Okay.
Ja. Wie machst es du, Dieter?
Bei mir, Ausland war eigentlich der Hauptgrund für mich zu studieren. Das war so meine erste Motivation im Bachelor, also quasi ins Ausland zu gehen. habe erst die Kurse angeschaut und dann bin ich zum International Office gegangen. Und, und im Endeffekt, wir haben mein Masterprogramm noch die Auslandssemester ausgewählt. Von dem her war das ein fixer Anspruch am PhD auch. Es hat sich aber dann eigentlich verloren. Ein Grund war, was Sophie gemeint hat, einfach die Pandemie und dass man dann unter anderem keine Vorstellung bekommt, was möglich ist und dass man so direkt Kontakte knüpft und dann nachher Sympathie entwickelt und darauf basierend handelt, also Sympathie und Expertise. Und das andere ist, dass ja so ein bisschen der Vorstellungsbereich fehlt. Also mir reizt, also ich wüsste gerade gar nicht, wohin ich meine Aufmerksamkeit richten sollte. Also es fehlt einfach so ein bisschen die Vorstellungskraft oder was mir wirklich was bringen könnte. Und dann war es ja so, dass eigentlich meine Ziele in den letzten halben Jahr ja sich verändert haben und dadurch das einfach von der Einser-Priorität eigentlich jetzt zu vernachlässigbar geworden ist.
Und ich meine, für einen Kärntner ist ja Wien quasi Ausland.
Ein scheiß Ausland. Aber gut. nein, nichts gegen Wien, großartig, aber Österreich ist es so ziemlich das Fadeste, was ich gemacht habe in meinem bisherigen akademischen Leben, war der PhD, weil natürlich in Österreich noch nicht, das kenne ich, dafür hat es andere Reize gehabt, aber genau, die Reize gibt es trotzdem, deswegen brauche ich das Ausland im Moment gar nicht.
Aber das finde ich gut, weil ich glaube, dieses FOMO oder dieses, oh, andere machen das, also sollte ich das auch machen, ist halt gefühlt, es sagt sich jetzt natürlich einfach, weil ich im Ausland gerade bin, aber es ist irgendwie, ich glaube nicht, es ist so wie jetzt in der Industrie, wo man sagen kann, man muss gewisse Sachen machen, damit man sein CV aufpoliert und das hilft auf jeden Fall, irgendwie im Ausland zu sein. Das ist auf jeden Fall keine verschwendete Zeit. Ich habe immer noch das Gefühl, im Grunde genommen als Währung in unserem Stadion ist alles, was du tun kannst, um Richtung gute Publikationen zu gehen, wenn du in der Akademie bleiben willst, ist das Einzige, was dich lenken sollte. Und wenn der Auslandsaufenthalt irgendwie strategisch dafür genutzt werden kann, um Top-Publikationen irgendwo anzustreben, dann macht es Sinn. Aber wenn es nicht klar ist, wie, dann kann es auch quote-unquote verschwendete Zeit sein. Es braucht viel Zeit, das vorzubereiten, sich zu bewerben, mit den Leuten zu reden, dann vor Ort sein. Also wenn man das Ziel vor Augen hat, irgendwie Tenure Track zu bekommen und in der Wissenschaft zu bleiben, dann ist eigentlich so das Einzige, was dich wirklich lenken sollte, hilft mir das irgendwie eine tolle Publikation oder eine gute Research Pipeline aufzubauen. Und wenn der Auslandsaufenthalt irgendwie damit verbunden werden kann, dann macht es Sinn. Und wenn nicht, gut, dann ist es halt ein nice to have für sich selber. Aber es wird gefühlt wahrscheinlich nicht unbedingt drauf geschaut werden, ob du jetzt im Ausland bist. Da gibt es nicht so eine Liste an Qualifikationsprofilen, wo dann du bessere Chancen über jemanden hast, nur weil du im Ausland warst.
Ich würde es zu einem gewissen Teil unterschreiben, aber es ist schon so, dass natürlich, glaube ich, ein Research Day schon eine Eintrittskarte zu einer globaleren Community sein kann. Also wir haben schon darüber gesprochen, dass besonders für PhDs während Corona es sehr schwierig war, sich in die akademische Community einzubetten und in die USA zu gehen, da in Cluster reinzugehen, was eng mit den Themen, die man selber macht, verbunden ist, dann kann das schon ein sehr kluger Move sein. Ob der jetzt
aber wofür ein Paper brauchst du eine globale,
weiß ich nicht, aber
wofür brauchst du denn eine globale Community in der Wissenschaft?
Ja,
was ist der Zweck davon?
Fair enough, ist natürlich die Publikation, aber
ich sage nicht, es muss nach dem Research Day eine Publikation rausschauen, so einen Monat später arbeitest du in einem R-Paper, aber genau was du auch meinst, wenn du das verbinden kannst mit, das hilft mir, ich bin dort, weil da ist meine Community und da bin ich dann mit Leuten, wo ich halt eine Pipeline oder an Projekten arbeiten kann, die mich näher bringen zu einem Ziel, langfristig gute Publikationen zu schreiben, dann macht es Sinn. Also ich habe nicht gemeint, du musst mit einem Paper-Projekt.
Es ist quasi ein Trade-off zwischen der Zeit, die man aufwenden muss und die man auch verliert, die man nicht an der eigenen Diss arbeiten kann, wenn man nur schnell die Diss auch dann irgendwann fertig haben möchte und in die Wirtschaft gehen will. Dann ist, glaube ich, ein Research Day richtigerweise nicht unbedingt das, was den Prozess beschleunigt. Das sehe ich auch so. Ja,
kann ich nachvollziehen. Und ich glaube halt auch zum Beispiel im PhD, wenn man muss ja nicht unbedingt ins Ausland schauen. Man kann ja zum Beispiel auch ein tolles Netzwerk und Autorenteam in der Nähe haben. Wenn man jetzt zum Beispiel schon an 3-4 Projekten arbeitet mit tollen Co-Autoren hier, dann ist es nicht zwangsläufig notwendig, dass man dann auch noch während dem PhD in die große, weite Welt hinausgeht. Aber ja, zum Beispiel wie beim Dieter, du hast halt Projekte auch mit tollen Leuten hier im Institut. Ich weiß nicht, da wäre so meine Frage zum Beispiel, wer die Zeit, die man reinsteckt, in jetzt Auslandsaufenthalt organisieren und weg sein und neues Netzwerk aufbauen, wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, das zu tun? Oder sollte man lieber seinen Aufwand in Projekte reinstecken, die man mit Leuten macht, die man auch, mit denen man so zusammenarbeiten würde, auch ohne Auslandsaufenthalt?
Ich schlage mal was Mutiges vor, nämlich eine ganz andere Perspektive, und würde sagen, es kann auch einfach Spaß machen. Also
danke, Dieter, danke.
Raus!
Also ich verstehe vollkommen das, was du gerade gesagt hast, Alex, und unsere Professorin sagt das ja auch, oder hat da mal zum Beispiel das Beispiel angeführt, Auslandsaufenthalt dazu verwenden, andere Datenbanken zu accessen, also andere Unis, wieder andere Lizenzen, und dann bekommt man Daten, die man sonst nicht bekommt. Ich glaube, es ist ein schönes Beispiel, wie man sehr zweckdienlich da handeln kann. Mhm. Aber ich finde es eigentlich eher so, Forschung sollte Spaß machen, es sollte dann interessieren, und man kann einfach so rangehen und sagen, okay, da treffe ich jemanden, den ich spannend finde oder wo was Cooles machen kann, und jetzt schaue ich, dass ich dorthin komme. Und so wie du sagst, kann das in Wien sein oder in Österreich oder in Deutschland, in Europa oder halt dann über einen großen Teich. Also einfach so, wenn es cool ist, warum, und es auch absolut Sinn macht, dann warum nicht machen?
Ich würde es auch, also die Motivation ein bisschen differenzieren. Also ich sehe den Zeitaspekt auch, aber das sehe ich für alles. Also ob ich mir jetzt R und Python noch beibringe, ja, bringt mich auch nicht schneller voran mit meinem DIS-Projekt, aber vielleicht langfristig schon. Wenn ich jetzt einfach ins Ausland gehe, weil ich super gern mal das amerikanische Forschungssystem mir anschauen möchte, bringt mich kurzfristig wahrscheinlich nicht schneller voran, langfristig als Wissenschaftlerin vielleicht schon. Also ich sehe auch den Aufwand und den Trade-off, und dass man das nicht immer, also zum Beispiel jetzt, wo ich keine Rückmeldung bekommen habe, ist es auch für mich zu aufwendig, jetzt noch last minute irgendwas zu organisieren, und ist es mir auch nicht wert. Aber ja, ich glaube, ich würde ein bisschen so das sanfte Frame.
Für mich persönlich wäre, glaube ich, auch der Motivationseffekt einfach auch stark. Jetzt in dem letzten Jahr schon auch immer wieder, also nochmal die Wellen, in denen ich so eine Überforderung und auch irgendwie keinen Bock mehr hatte, die Abstände sind kürzer geworden. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass ein Auslandssemester einfach auch nochmal ein cooler Motivationsschub ist, nochmal ein neues Team kennenzulernen, neue Sichtweisen, neue, keine Ahnung, Methoden, eine neue Energie auch für das DIS-Projekt oder für Academia an sich zu ziehen. Also ich sehe die Motivation dann auch breiter. Der Trade-off mit der Zeit ist auf jeden Fall da, fix, aber wie so viel schon gesagt hat, das ist halt bei allem, ne?
Und ich glaube auch wirklich, also vielleicht, wenn man jetzt im amerikanischen Raum competet, wenn man den PhD hat und sich bewirbt, ja, ob da jetzt Harvard draufsteht oder nicht, da ist halt das Erste, woran man raufschaut, die Publikation. Aber wir müssen ja nicht nur an die Top-Unis denken. Ich glaube schon, dass es in Europa schon Eindruck macht, wenn einfach Harvard auf dem CV. Also es macht einen Unterschied, auch das in Akademie. Das
ist riesig, ja.
Naja. Gut.
Naja. Sagt der Typ, der in Harvard sitzt.
Ich weiß nicht. Also I don't agree irgendwie. Also das ist alles Alex. Schön.
Bullshit.
Es geht nicht um den Harvard-Punkt, um schon wo Dieter angefangen hat, dass ich nicht agree. Also alle Punkte, die ihr erwähnt habt, weil Es ist halt, ja, schön und gut, so kann man denken, aber meine Prämisse war ja, wenn du in Akademie bleiben willst und wenn du in Akademie bleiben willst, muss man halt gewisse Trade-offs machen und sich schon sehr wohl überlegen, naja, wo stecke ich meine Zeit rein, weil du kannst so viele Sachen machen, so viele Sachen und du hast für nichts Zeit, aber du hast eine Uhr, du hast eine Uhr auf dem PhD, du hast eine Uhr auf dem Tenure-Track und sicher kannst du sagen, naja, Akademie wäre schon ganz cool, aber ist jetzt nicht unbedingt mein Ziel. Das heißt, ich schaue lieber drauf, dass ich Sachen mache, die mir Spaß machen und die mich glücklich machen. Und dann springt dabei auch was raus, vielleicht, aber vielleicht auch nicht. Aber wenn du sagst, ich will in der Akademie bleiben, ich will einen Tenure-Track haben, dann musst du sehr wohl viel strategischer überlegen. Klar, es kann passieren, dass alles irgendwie aufgeht, weil du halt Glück gehabt hast und so. Und es kann auch passieren, dass nichts aufgeht, weil du Pech gehabt hast.
Aber was war denn dann deine Motivation, die Energie da reinzustecken? Also das erschließt sich mir jetzt nicht mehr so ganz, wenn du den Benefit nicht siehst, gleichzeitig die Clock ticken hörst. Was war deine Motivation am Ende, das dann mit Harvard so durchzuziehen? Oder siehst du es als Fehler?
Ich sage, also erstmal, ich sage nicht einmal, dass ich auf Biegen und Brechen in Akademie sein will. Ich sage nur, wenn das die Prämisse ist, ist nicht meine Prämisse unbedingt. Und ich habe auch gemeint, es war damals die Entscheidung, wie ich gesagt habe, ich möchte irgendwie, oder ich möchte diese Chance wahrnehmen, war das halt nicht so viel reflektiert und durchdacht. Das war eher so eine Sache von wegen, ich habe bei zwei Leuten angeklopft, die in meinem Feld waren, das hat nicht funktioniert, weil ähnlich wie bei der Sophie, die haben halt einfach abgesagt wegen ihren Gründen, die sie gehabt haben. Und dann hat mir einer davon das Lab vorgeschlagen und dann habe ich mir gedacht, naja, besser wie gar nichts. So, also das ist jetzt übertrieben, aber natürlich so im Sinne von, das ist besser wie das, was ich eigentlich machen wollte, und zwar bei jemandem zu sein, wo ich klar den Anschluss kenne. Und so habe ich halt dann wenigstens, weißt du, den Auslandsaufenthalt auch mitgenommen. So in die Richtung, ob das jetzt besonders, ich schätze mal, es wird mir was bringen, ganz genau weiß ich es nicht, aber es wird lang dauern zu organisieren. Also tüte ich das lieber gleich ein und überlege mir dann nachher, ob das jetzt strategisch sinnvoll oder nicht sinnvoll ist. Und über die Zeit, über das Warten, über das Planen, habe ich mir halt schon noch mehr Gedanken gemacht und auch mit Leuten geredet. Und das ist jetzt so die Einschätzung, die ich habe. Ohne zu sagen, dass ich hier super strategisch vorgehe und dass mein absolutes Ziel ist, als nächste Station Tenure Track zu haben und ich alles drauf auslege. Aber es war eher so die Sache von, ja, was ist das Ziel, was man vor Augen hat? Und danach muss man dann halt überlegen, ob man ins Ausland unbedingt muss und wie viel das bringt.
Okay, also wir haben das Für und Wider des Auslandssemesters, glaube ich, ausreichend besprochen. Ich würde gerne auch mal so ein bisschen auf die Thematik kommen, die schon in den Zeilen und dazwischen schon so ein bisschen durchgeklungen ist. Was würde denn einen guten Research Day ausmachen? Also wir haben die eine Möglichkeit, dass es mal quasi hingeht mit einem ganz konkreten Projekt. Bei dir ist jetzt das Setting etwas anders, Alex. Was wäre ein guter Outcome von diesem Research Day?
Ich will halt auch gleich dazu sagen, im Vorhinein ein guter Outcome wäre gewesen, ich komme dahin, präsentiere irgendwie meine Projekte, krieg super Input und dann am besten springt noch irgendwie ein super konkretes Projekt dabei raus. Mhm. Weil ich halt in diesem Environment bin und in dieser Community bin, wo halt alle das machen oder circa in dem Feld sind, wo ich bin, und dann ist es halt passiert alles organisch oder am besten, so wie ein Kollege von mir am Institut das gemacht hat, der arbeitet jetzt schon an Projekten mit der Person zusammen, wo er dann ins Ausland geht. Also der hat jetzt schon Analysen gemacht und arbeitet quasi schon zusammen, und wenn er dann dort ist, wird er halt noch intensiver zusammenarbeiten. Das war so im Vorhinein die Sache, mir das muss dabei rauskommen, aber es ist jetzt schon auf jeden Fall hilfreich gewesen, erfüllend gewesen, wo auch vor allem dieser Boston-Stempel auf jeden Fall noch hilft, weil es sind so viele Leute da und ich habe mit so vielen Leuten schon geredet und werde noch reden, dass einfach alleine schon Kontakte zu knüpfen und mit Leuten zu sprechen und einfach ihre Ansichten zu bekommen, das ist schon etwas, was ein Minimalziel sein sollte, glaube ich, beim Research-Aufenthalt ist. Wenn schon nicht direkt bei jemanden, wo du halt sofort anknüpfen kannst und zusammenarbeiten kannst, dann wenigstens vielleicht irgendwo, wo du weißt, dass da hast du eine gute Chance, noch mit Leuten in Kontakt zu kommen, wo halt, egal ob es jetzt Harvard, MIT, Boston University, Northeastern, Boston College ist, irgendwo da, wenn du da irgendwie was findest, ist es halt super, weil die Leute sind freundlich, treffen sich mit dir und ob du jetzt bei denen direkt am Institut sitzt, ist vielleicht ein bisschen ein Vorteil, aber Hauptsache, du hast überhaupt die Möglichkeit, dass du in 20 Minuten mit jemandem auf einen Kaffee gehst.
Ja. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den meine Professorin halt auch angesprochen hat. Man darf es nicht nur als die eine Person sehen, bei der man diesen Research Day macht. Das ist in dem Setting, wie du es gerade beschrieben hast, mit man hat bereits ein gemeinsames Projekt, glaube ich, gut möglich, sondern man muss es eher so als, wo ist eine Community, wo ist eine ganze Uni, vielleicht auch mehrere Unis auf einem, in einem Cluster, wo man gut hinfahren kann und wo man dann auch mit weiteren Leuten sprechen kann. Weil die sind wir realistisch die Wahrscheinlichkeit erstmal mit der in Anführungszeichen Koryphäe, mit der man da das irgendwie ausgedeichselt hat, super viel arbeiten kann, die Wahrscheinlichkeiten sind gering. Wahrscheinlich hängt man eher wieder mit den gleichen PhD-Dullis und ein paar Postdocs ab.
Ich habe einen Termin mit dem Lab-Chef bekommen über die Sekretärin in 3 Wochen eine halbe Stunde.
Ja, okay.
Also so, dass man glaubt, dass man dann irgendwie mit der Koryphäe oder der Person dann eng zusammenarbeitet wie mit seinem Supervisor, ist, denke ich, in den meisten Fällen relativ utopisch.
Ja, ich habe noch den Tipp bekommen, ich glaube, es haben auch die Jungs vom IS This is Research auch gesagt, dass man halt mit einem klaren Projekt dort auch auftauchen soll und vielleicht auch so ein bisschen so ein Value-Added kommunizieren soll, das wäre ein Projekt, das wir zusammen machen können. Hast du das getan? Also war in deinem Anschreiben auch bereits ein Projekt gepitcht, was in einem Conceptual Stage war? Oder wie war das?
Also ich jetzt vor Ort oder Sophie beim
Ja, Sophie.
Ah, okay. Funktioniert sehr gut.
Ich bin der Moderationskönig. Ihr wisst ganz genau, es wird strukturiert. Jeder weiß immer, wann er dran ist. Wenig Fragen werden zweimal gestellt. Aber Sophie, ja, wie hast du dein Anschreiben strukturiert?
Ich habe mein Anschreiben, oh Gott, ich erinnere mich nicht mehr so genau, aber ich habe auf jeden Fall die E-Mail sehr kurz gehalten, gesagt, wer ich bin, auf meinen Supervisor verwiesen und die Hard Facts reingetan, dass ich Interesse hätte. Im Nachhinein wurde mir gesagt, dass ich mit der Tür ins Haus gefallen bin. Man hätte erst mal, das habe ich dann bei den späteren Anschreiben geändert, dass ich halt nur mal, also nicht direkt gesagt habe, ich hätte Interesse an einem Research Day, sondern nur Research Austausch. Also dass man das ein bisschen weicher, weil das hätte mir auch geholfen, einfach eine halbe Stunde mit der Person zu skypen. So klar wäre Research Day so the dream, aber bin auch sehr eloquent heute. Tür ins Haus, ihr wisst schon. Und dann habe ich als PDF eben einen One-Pager von meiner Forschung angehängt und in der E-Mail halt auch drauf hingewiesen, also ich schreibe ja ein Conceptual Paper, jetzt nochmal Zeit für ein Roast. Nein, okay, dann mache ich weiter. Und eben baue auf den Theorien von den Leuten, die ich dann angeschrieben habe, auf und habe es so ein bisschen verkauft, dass da eine Chance liegt, wo ich auch wo ich auch Zusammenarbeit sehe. Wie ist bei dir, Philipp?
Hast du ein Academic CV angehängt?
Ich habe ein Academic CV angehängt, der sieht bei mir aber irgendwie, fühle ich mich lächerlich mit meinem Academic CV noch. Also, weiß ich nicht, wenn man so amerikanische Academic CVs sieht, dann weiß ich nicht, wie ich mit meinem 200-Euro Leistungsstipendium da so durchkomme und meinen 30 Kursen, die ich unterrichtet habe, aber sonst nichts drauf, ja.
Okay.
Conference Proceedings.
Also es waren auch die Tipps, die ich bekomme, dass man auf jeden Fall ein Academic CV anhängen soll und auch quasi schon mal einen Überblick über die derzeitige Forschung, auch die zukünftige Forschung, dass es eben die Möglichkeit gibt, auch da zusammenzuarbeiten.
Ja, erzähl mal ein bisschen mehr von dir, Philipp.
Genau, also ich würde halt auch ganz gerne einen Research Day machen ich muss sagen, das ist jetzt nicht so getrieben aus dem Grund, dass ich das Gefühl habe, okay, da kann ich nochmal ein richtig geiles Paper irgendwie raushauen, sondern eher aus dem Grund, dass ich immer, wenn ich mit anderen Menschen über meine Forschung spreche oder so, ist mich einfach nochmal ganz anders motiviert und ich das Bedürfnis habe, mich selber auch mehr in die Community einzubetten, als das in den letzten 2-3 Jahren passiert ist. Genau, und ich habe es halt so gemacht, dass ich mit der Idee auf meine Professorin zugekommen bin, mit einem Vorschlag von jemandem, wo ich gerne hinwollen würde. Ich werde es nicht sagen. Es ist, aber genau, und wir haben dann darüber gesprochen, sie kennt ihn Gott sei Dank auch. Also das ist nochmal ein Punkt, über das Netzwerk des eigenen Professors zu gehen und der eigenen Professorin zu gehen, ist, glaube ich, super wichtig. Also das ist das, was Alex gemacht hat, das klappt. Sophie hat es nicht gemacht, das hat nicht geklappt. N of two erklärt alles. Aber ich glaube, das wäre, glaube ich, ein kluger erster Schritt zu gucken, wer ist so im Umfeld vom eigenen Prof, wer ist da, und dann den Support des Profs zu holen. Die haben auch ausgemacht, dass sie es aussendet. Ich habe dann halt ein Anschreiben geschrieben. Die Tipps haben wir jetzt eigentlich schon durchgesprochen. Hab's kurz gehalten, hab einen Überblick über meine Value Proposition. Ich kann gut mit Textdaten, bla bla bla, das sind meine derzeitigen Projekte, ich habe die und die Preise gewonnen, bla bla bla. Und das Projekt möchte ich gerne in Zukunft machen. Das knüpft ja ungefähr so an, was du machst. Im Anhang ist ein CV, das wäre der Zeitraum, und Funding secured. Also ich habe geschrieben, Funding secured, das ist es nicht. Das musst du auch revidieren. Ist auch super, aber es ist
wichtig.
Es gibt Funding, genau. Das sollte man, glaube ich, auch nochmal kurz ansprechen. Keiner hat Bock, euch dafür zu bezahlen. Ihr kriegt auch dafür keine Kohle, sondern ihr müsst euch halt irgendwo anders Geld holen. Wenn ihr aus Deutschland seid, dann gibt es den DAAD, also Deutschen Akademischen Austauschdienst. Gibt's, Alex, was für ein Funding hast du bekommen? Vielleicht kannst du da mal, oder was für ein Funding?
Universitätsintern.
Okay, Universität. Gibt's, hast du vom FWF was gekriegt oder dich beworben?
Ne. Okay. Das hat sich alles, was ich geschaut habe, alle diese Fundings, das war so für ein halbes Jahr. Und ein halbes Jahr ist für mich nicht in Frage gekommen, an meinem Punkt, wo ich jetzt bin. Also ich bin jetzt so in einem Punkt.
Du bist bei 3 Monaten, oder wie lange bist du jetzt weg?
Ich bin 2 Monate weg, und das war das absolute Maximum, weil an meinem Punkt habe ich für mich entschieden, wenn es jetzt irgendwie im zweiten Jahr wäre oder so, wird es vielleicht Sinn machen, aber jetzt gefühlt, ich möchte eher fertig werden, wie jetzt noch länger irgendwie was hinauszögern. Und deswegen, für so einen kurzen Zeitraum, habe ich zumindest jetzt nicht außerhalb von universitätsinternem Funding was gefunden. Aber das ist, glaube ich, ein extrem wichtiger Punkt, dass, glaube ich, fast jeder sollte eigentlich zusagen, das wichtigste Thema, glaube ich, das allerwichtigste ist, dass du dich finanzieren kannst. Mhm. Im Sinne von, ich habe noch nicht davon gehört, dass irgendwer ein Stay gemacht hat und dann auch noch das von dieser Institution, wo ein Stay gemacht hat, finanziert worden ist. Dann gibt's natürlich alles, wo das Leben noch dazwischen kommt, wo es dann scheitern kann meistens, an dem Ausmachen, so, keine Ahnung, er ist der Professor gerade selber auf Sabbatical oder hat gerade eigene private Pläne oder was weiß ich, aber was brauchst du denn als Forscher im Ausland? An Tisch.
Genau. Das ist auch super wichtig. Das habe ich als Tipp bekommen. Schaut, dass ihr einen Tisch kriegt, ne? Weil man kriegt, meine Professorin meinte auch, dass in Harvard es nicht üblich ist, dass jeder immer einen Tisch kriegt. Und das sollte halt schon sein, wenn man nämlich in irgendeiner Bib sitzen muss, die, keine Ahnung, 15 Minuten weit weg ist, kannst du auch wieder knicken. Dann sitzt du nur näher dran und bist immer noch nicht dabei. Genau. Und gut ist auch, wenn es halt so, wenn das Ganze zu einem gewissen Grad, ich erzähle das so, als ich gebe es nur weiter, was ich gehört habe. Ich bin ja noch nicht weg. ich mache jetzt trotzdem weiter. Und es ist halt gut, wenn es zu einem gewissen Grad institutionalisiert ist. Also das ist halt irgendwie, so wie du es jetzt auch gesagt hast, wenn das Lisch halt irgendwie da schon eine Bewerbermaske hat, dann sind die das gewohnt, dass Leute kommen und sind nicht total überfordert. Und haben da auch so eine gewisse Capabilities und Processes in place, um dich da durchzuschleifen. Schaut, ob ihr an Kursen teilnehmen könnt auf PhD-Niveau. Schaut, ob ihr an Research-Seminaren teilnehmen könnt. Es gibt auch, von einem Typen erzählt, ich glaube, das war in Wharton, der irgendwie dann für jeden Austausch PhD 9000 Euro genommen hat. Also guckt, ob es was kostet. Es kann auch manchmal was kosten, je nachdem, wo ihr seid. Genau, und das wäre, je institutionalisierter, desto besser natürlich, wenn man da irgendwie mitnehmen, wenn es da irgendwie jede Woche ein Research-Seminar gibt oder ein Brownback, wo man dran teilnehmen kann. Das ist natürlich super, als wenn das irgendwie einmal im Quartal stattfindet und dann sitzt ihr da, kommt da vielleicht irgendwie ungünstig und seid dann gar nicht dabei.
Ja, aber ich denke auch, also es fällt auf jeden Fall am Financing, das ist so erster Punkt, würde ich sagen. Also wenn wenn es drauf ankommt, dass man quasi dann auch noch überzeugen muss, die Person, wo man hinfährt, dass man vielleicht irgendwie ein bisschen finanzielle Unterstützung brauchen würde, dann, also dann, ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie funktioniert. Und dann eben genau die Sachen, wenn das mal gesichert ist, dann für einen selber noch, kann man dort arbeiten, ist das, wie ist der Prozess, um das aufzustellen? Und ganz ehrlich, die Person, wo man dann ist, wenn sie nett ist, nimmt sie sich ein bisschen Zeit für einen zwischendurch. Und ansonsten, du arbeitest sowieso an dem, was du machst. Also du bist eigentlich kein, als Auslandsforscher, du bist echt keine Bürde für den, der dich hostet normalerweise. Also der Grund, warum sie dich quote unquote ablehnen würden, sind private Gründe, weil sie gerade echt kein Tau haben, also ob sie überhaupt vor Ort sein werden, oder sie wissen gar nicht, wie sowas funktioniert und haben das noch nie gemacht, irgendwie so ein Scholar hosten. Aber also das ist, glaube ich, echt so, du bist null, du brauchst kein Mentoring, du brauchst keine Führung, du bist jetzt nicht wie einer, der in der Industrie irgendwo noch eingeschult und eingelernt werden muss und dann einen Vorgesetzten braucht, der dir sagt, was du zu tun musst. Na, du bist eine komplett unabhängige Person.
Sprich da bitte nur für dich.
Ja.
Auf jeden Fall. Finde das, so wie du es jetzt gerade geframed hast, glaube ich, kann einen auch stark davon befreien, diesen Outreach zu machen, weil wenn man abgelehnt wird, ist es wahrscheinlich besser für einen selbst, dass man abgelehnt worden ist, weil das jemand ist, der sowieso keinen Bock und keinen Zeitraum gehabt hatte. Ja. Von daher, glaube ich, ist da wenig Schmerz da, mal den Outreach zumindest zu wagen. Und das, den letzten Tipp, den ich noch mitgeben wollte, wie gesagt, ist alles nicht von mir, sondern nur weitergegeben aus von meiner Betreuerin, dass ich habe so eine Liste gemacht mit Universitäten, die man halt einzeln abklappert. Ne? Das ist nämlich auch wichtig, wenn man gleichzeitig 5 Leute anschreibt. Die kennen sich natürlich untereinander, wenn die in einem Feld sind. Und dann kriegt man von 2 Leuten eine Zusage, sagt dem einen zu, dem anderen ab. Und dann kriegt der andere aber irgendwie mit, dass man bei dem anderen war. Ist auch irgendwie strange. Also schaut, dass ihr das früh genug anfangt und dann langsam runter kaskadiert. Gibt halt irgendwie eine Deadline. Bitte gebt mir Rückmeldung aufgrund von Funding, Applications, bla bla bla. Brauche ich innerhalb den kommenden Wochen halt ein Feedback und dann können die dir schon mal einen Daumen rauf oder runter und dann kann man eben einen Schritt weitergehen. Und ich glaube, so kann das eigentlich auch ganz. Also glaube ich, kann das schon funktionieren. Man muss es halt wollen. Die Vor- und Nachteile haben wir ja besprochen. Genau, und so kann es gehen. Gut. Abschließende Worte. Ansonsten löse ich jetzt langsam auch die Schätzfrage auf, oder?
Wollte noch was? Es fehlt noch.
Hier, wir können noch eine Runde durchmachen. Was wäre denn für euch der absolute Traumstay? Sagen wir jetzt mal, lassen wir mal jetzt mal den ganzen Research-Quatsch weg. Was wäre ein geiler Ort oder eine geile Uni?
Ich weiß gar nicht.
Scheiß Lab, was besonders geile Arbeit macht, sowas wie, sondern wo man einfach sich vorstellen könnte, dass man eine richtig geile Zeit hätte. Sophie.
Aber ich glaube, ich würde einfach
University
nur dann Urlaub machen wollen.
Das wäre richtig geil.
Also, die Abschlussfrage didn't turn out how you expected.
Oder Stellenbosch in Südafrika, wo der Dieter
ist. Oh, schön. Ja, aber du musst trotzdem eine Antwort geben. Was wäre denn deine Traumuni? Okay, ich fange an. Ich hau nochmal einen raus. Ich würde total gerne nach Stanford gehen. Ihr wisst ja, dass ich so eine gewisse Antipathie dieser ganzen Startup-Bullshitterie gegenüber hege. Und ich möchte gerne in die absolute Brutstätte abtauchen, dieses Startup-Hypism. Und dann mit den Stanford-Bros da das nächste NFT-Startup gründen. Übrigens, habt ihr gesehen, das muss ich kurz einmal raushauen, dass einer von den 100.000-Euro-Affen für 115 Euro verkauft worden ist, Dollar. Ich bin so kurz davon,
hol dir einen.
Für 65 Euro würde ich einen schnappen. Wirklich. Das würde mich so glücklich machen. Und ich würde über die Kreditkarten anbrechen mit den 65 Euro für den dummen Affen. Die würde ich minden. ich glaube, also no bullshit, ich glaube, das ist schon ein ganz cooles Video. Also ich glaube, das wird mir Spaß machen, mir das anzugucken. Eher von der Computer Science Richtung oder wie die das hinkriegen, diese Tech-Sache da, wie cool zu machen. Ich glaube, das wäre eine insgesamt diese Tech-University, also Georgia Tech fände ich, glaube ich, auch cool. MIT, Würde mir Spaß machen. Ich hätte eigentlich mehr Bock, mir die ganzen Roboterbausachen anzugucken, als irgendwas in meine Richtung zu machen.
Wir hatten auch so eine Science Fair für Schüler. Ich bin im Engineering-Gebäude von Harvard und da war so eine Science Fair, da hatte ich so ein richtig kleines
Nur Vulkane. Philipp. Nur Bug-Vulkane.
Du, wie gesagt, Harvard Science Fair, da können, PhDs an der TU würden sich nicht auskennen, was diese Schüler da alles zaubern. Also da hattest du irgendwie Satellitenbilder zur Erkennung von Wasserreservoiren und neue Methoden, um Krebs zu erkennen. Und also jetzt nichts hier Vulkan und Biome, sondern hey, das sind so ein paar 18-Jährige, die schon so fit sind, dass man da echt einfach, ich bin da durchgehuscht mit gesenktem Kopf und schnell in meinen Stock hochgefahren, bevor ich da irgendwelche
Komplexe
bekomme.
Es gibt so ein Robotics Thread auf Reddit und dann gucke ich mir die neuen Roboter an, die da irgendwelche Kids bauen oder eben nicht Kids, sondern dann sehe ich so einen mega cool, sehe so dieses GIF
Colorado
diese,
Boulder.
Diese Vorschau von diesem Video, klickst du drauf und erklärt mir so ein 13-Jähriger, wie er jetzt da so ein Vierbeiner gebaut hat und welche geilen Funktionen das Ding. Ich so, okay, gut. Didi, was ist deine Traumuni?
Ich habe ehrlich gesagt nicht wirklich eine Antwort, weil das, was Sophie, was Sophie vorher gemeint hat, ich weiß, wo ich gern hinfahre, aber da fahre ich eigentlich dann gern hin, eben zum Urlaub machen und dem Ganzen und so um den Drumherum. Und das Problem ist, dass man die Forschungsteams nicht kennt. Also, um die Traumuni zu wissen, müsste man wissen, okay, wie sind die Leute so ein bisschen, wie ist ungefähr der Vibe und dementsprechend habe ich noch keine, aber ich hoffe, ihr findet noch eine bis zum Ende.
Ich empfehle dir die Spoho in Köln. Das ist immer eine gute Laune. Alex, was ist Sporthochschule in Köln?
Ja gut, aber ich glaube, das ist global gültig. Sportwissenschaften jetzt, da ist es meistens jetzt nicht so... dass man da traurig ist die ganze Zeit.
Man sieht zu gut aus, man ist zu sportlich, um schlecht drauf zu sein.
Was für Uni ist in Seattle? Gibt es da in dem Bereich?
University of Washington kann wahrscheinlich, ich nachkommen. Oder?
Ja, weil da bin ich direkt dann an Headquarters von Wizards of the Coast dran. Das wäre mein Traum-Uni. Da würde ich jeden Tag vor der Tür stehen mit so einem Plakat und noch Daten battlen.
Ist denn nicht, Microsoft ist in...
Ist auch in Seattle. Seattle.
Und Boeing
ist mir doch scheißegal. Amazon auch. Wir brauchten den Scheiß.
Gut, wer braucht den Scheiß? Denken sich auch einige Studierende, die entscheiden, ob sie ins Auslandssemester gehen oder nicht.
Aber wollen wir nicht vorher noch das Segment machen, was noch fehlt?
Ach ja, Entschuldigung. Ach, sorry.
Kann man mal vergessen. Passiert nicht so oft.
Ja, okay. Wir müssen uns ja auch irgendwie finanzieren.
Richtig.
Deswegen kommt hier das Werbesegment.
Genau, und natürlich habe ich mich ja dieses Mal im Ausland ein bisschen umschauen müssen nach Partnern. Und deswegen wird die Folge diesmal von einem besonderen Partner gebracht. Direkt aus dem Land, welches uns Freiheit, Football und Fettleibigkeit gebracht hat. Die Ladenkette des Vertrauens, Target. Wenn ihr euch mal in einer x-beliebigen Stadt, Siedlung oder Kornfeld in den USA aufhält, braucht ihr nur einen Stein in die Hand zu nehmen und diesen so weit wie möglich zu werfen. 3 von 4 Mal werdet ihr ein Target-Logo damit treffen, welches passenderweise einer Zielscheibe ähnelt. Diese Konsumtempel lassen das verstaubte Herz eines jeden Kapitalisten höher schlagen. Hier bekommst du Funktionskleidung, den 4K Ultra-HD-Fernseher, den Lego-Todesstern, das Abführmittel, das NAS Orgasm Blush und die 14 Liter Mayonnaise, ohne jemals Tageslicht sehen zu müssen. Dass man dort ausschließlich Artikel in der Ausführung Lockdown 7 Tokyo Drift bekommt, ist selbstverständlich. Nicht umsonst lautet der offizielle Slogan von Target: Don't have a pickup, fuck you, you communist hippie. Am Ausgang packt euch natürlich eine freundliche Hilfskraft, eure XXL-Tüte Doritos, 5 Liter Mountain Dew und die Familienpackung Gleitgel ein. Das zum Abschied gemurmelte Have a nice day verwischt jegliche Gedanken daran, welche Entscheidungen ein Mensch getroffen haben muss, um mit 45 bei Target Plastiktüten für übergewichtige Teenager vollzupacken. So, Philipp, warum kann bei Spar noch immer keine Hilti-Schlagbohrmaschine und die Calvin Klein-Unterhosen gekauft werden, die du so gerne trägst?
Ja, das Konzept funktioniert in Europa irgendwie einfach gar nicht, ne? Wir sind früher mal ganz gerne in Real gegangen, einmal hin, alles drin. Aber das scheint irgendwie nicht mehr zu funktionieren. Wir haben jetzt so Mikroläden mit so kleinen Self-Checkout-Kassen und ich liebe es, weil das ist einfach Amazon zum Reingehen, das braucht wirklich kein Mensch.
Das ist, ich finde das super. Ich bin letztens einfach nur für Milch zu Target gefahren und bin 1,5 Stunden später wieder raus ohne Milch, ja, aber mit Sporthosen und Magic-Karten. Und das war ein erfolgreicher Trip. Finde ich schade.
Nee, gefällt mir, aber mag ich überhaupt nicht. Ich habe in Kanada studiert, ein Auslandssemester, da gab es No Frills, das war meins. Das war einfach so eine Lagerhalle, alles in Gelb und alles in so No-Name-Produkten. Das geil. War noch geil. No Frills, kann ich sehr empfehlen. Gut, Alex, ja. Trag mich durch die Abmoderation. Jetzt kommt erstmal die Auflösung der Schätzfrage. So. Leute, das ist ein absolut grotesk Also diese Erhebung von der Studie fand ich wirklich komplett mystisch, dass sie quasi erst die bestehenden Studis alle fragen, um dann abschätzen zu können, wie viele insgesamt ins Auslandssemester gehen. Komplett bonkers. Also, insgesamt, jetzt kommt der beste Satz. Insgesamt hat ein Fünftel der Studenten in Österreich bereits ein Auslandssemester oder Praktikum absolviert. Ja. So,
okay.
Das Auslandssemester haben aber nur 9% der Studierenden gemacht, also deutlich drunter. Aber 15 zusätzliche Prozent geben an, dass sie ein Auslandssemester machen wollen,
okay,
worauf man dann auf die 35% Mobilitätspotenzial kommt. Das war sehr genau vom Alex, insgesamt natürlich viel weiter drunter. Und Frauen, Junge und Reiche sind mobiler. Spanien, häufigstes Zielland für Auslandssemester. Und für Deutschland geht man natürlich nur zum Arbeiten und also für Praktika.
Ja, macht Sinn, dass ich im Ausland bin.
Ja, übrigens, habe ich auch
junge, reiche Frau.
Studieren im Ausland, Lieblingsland der Deutschen? Österreich, klar.
Ja, natürlich.
Was denn sonst? Natürlich. So, das war's. Ja gut, Leute, tut mir leid für die super Moderation. Feedback könnt ihr hinterlassen auf Instagram, Facebook und Twitter. Mein Name ist Didi. Und wenn euch der Podcast gefällt, könnt ihr uns natürlich abonnieren bei Apple Podcast, Spotify, Overcast. Das Intro und das Outro und die Werbemusik kommen vom
Blue Sponsor Didis und mein Internet.
Das Ganze wird produziert von Alexander Staub. Und Sophie könnt auch nochmal was schneiden. Das Logo ist von Stefan Kardosch. Und mit Großzüger. Nee, heute nicht. Nur von uns.
Das Ganze ist nur von uns.
Nix,
die BU hat nichts damit zu tun. Wir werden auf jeden Fall jegliche Werbung, die BU schaltet, melden. Ja, also wenn ihr so Instagram, YouTube, Werbung auf ORF seht von der BU über unseren Podcast, auf jeden Fall sofort melden. Weil diesmal,
insgesamt mehr melden.
Ja, diesmal haben die nichts mit uns zu tun. Aber sonst ist kein Problem.
Sonst super Uni finanziert, Alex, das Auslandssemester. Gut, ihr Lieben, wir hören uns beim nächsten Mal. Wir wünschen euch einen schönen Restmonat und viel Erfolg. Stay strong. Bye, guys.
Bye, bye. Alright.